Aber was macht der Heilige Geist überhaupt? Was ist er? Wie spürt man ihn? Vielleicht so wie in diesem Witz. Ein Pfarrer geht ganz allein in Afrika durch die Steppe und plötzlich sieht er drei Löwen auf ihn zurennen. Und er rennt weg und merkt, dass er da einfach zu langsam ist. Und irgendwann, als die Löwen ganz nahe sind, fällt er auf die Knie und schickt ein Stoßgebet in den Himmel. O Heiliger Geist, betet er, macht, dass diese Löwen fromm werden. Er öffnet die Augen, sieht um ihn herum die drei Löwen auf Knien, ihre Tatzen zusammengefaltet. Segne, Vater, diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. Amen. Nein, so wirkt der Heilige Geist ganz sicher nicht. Das ist uns, denke ich, klar. Aber vielleicht verdeutlicht dieser Witz ein wenig, wie der Heilige Geist eben für uns ist. Nicht greifbar, flüchtig, nicht fassbar, irgendwie ein wenig undefinierbar. Heute will ich mit euch ein wenig die Wirkung des Heiligen Geistes etwas genauer anschauen und dazu werden wir gemeinsam in die Bibel schauen und gucken, wie der Heilige Geist damals gewirkt hat und darüber nachdenken, wie und ob der Heilige Geist vielleicht auch heute auf ganz ähnliche Art wirken könnte. Und es ist dabei vor allem ein Satz, der mir seit mehreren Wochen nachhängt, mich bewegt und antreibt. Rolf, den ersten Klick. Ah ja, es gefällt dem Heiligen Geist und uns Folgendes zu beschließen. Apostelgeschichte 15, 28. Wow, denke ich mir da, was ein starkes Stück. Der Heilige Geist, ein Teil eines Entscheidungsprozesses anscheinend. Schauen wir uns den Hintergrund etwas genauer an, da wird die Besonderheit dieser Stelle noch mehr deutlich. Denn wir stehen in diesem Moment ganz kurz vor einer Kirchenspaltung. Es ist die Zeit der ganz, ganz frühen Kirche. Jesus ist aufgefahren und die Apostel versuchen irgendwie die Christinnen und Christen anzuleiten, wobei genau darin liegt ja schon die Krux. Die Christinnen und Christen, ja eigentlich die Juden oder genauer gesagt die Juden, die Christen geworden sind. Damit verbunden die Frage, kann jemand, wo nicht Jude ist, überhaupt Christ oder Christin werden? Geht das überhaupt? Eine Frage, die heute mit Sicherheit sehr viel Verwunderung auslöst, aber damals hochbrisant war. Über Wochen und Monate hinweg schwelte dieser Streit unter den frühen Christinnen und Christen, bis es zu diesem Kirchenkonzil kam. Und die Verantwortlichen haben sich getroffen, um diese Streitfrage zu diskutieren. Theologisch war das eigentlich ganz klar. Jesus war Jude. Jesus sprach zu Juden. Alle seine Jünger waren Juden und auch der Gott war ein jüdischer Gott. Theologisch gesehen ist das Christentum also vom Judentum abstämmig. Dass alle also zuerst Juden werden müssen, bevor sie Christinnen und Christen werden, das war eigentlich normal. Theologisch naheliegend auf der Hand. Aber die sich verändernde Lebensrealität hat gezeigt, dass das nicht funktioniert. Es haben sich immer mehr Menschen bekehrt, die nicht Juden waren. Und die Trennung zwischen Judentum und Christentum, die wurde immer tiefer. Wie also entscheiden? Und genau an diesem Punkt, am Ende des Kirchenkonzils, fällt dieser Satz. Es gefällt dem Heiligen Geist und uns Folgendes zu beschließen. Herausgekommen ist, dass wird euch, denke ich, nicht wundern, dass man auch Christ werden kann, ohne zuerst jüdischen Glaubens zu werden. Das ist für uns nicht besonders. Das trifft nämlich auf uns alle zu. Ich glaube, von uns ist niemand zuerst Jüdin oder Jude gewesen. Aber damals war diese Entscheidung revolutionär, fast bahnbrechend. Und auf jeden Fall hat sich damit in dem Moment die Theologie maßgeblich verändert. Das war eine riesengroße Kurskorrektur. Eine theologische Meinung wurde umgedeutet, neu verstanden. Und in diesem Prozess, da wirkte der Heilige Geist mit. Er hat die Menschen angeleitet, vielleicht auch vorangebracht. Theologie, neu denken. Theologische Einsichten überdenken und vielleicht auch verändern. Eine theologische Reformation sozusagen. Angeleitet durch den Heiligen Geist. In der Kirchengeschichte gibt es ganz viele Beispiele dafür. Darf man Götzenfleisch essen? Zunächst ganz klar nein. Auf jeden Fall nicht. Wieso denn auch? Und dann wurde umgedacht und das hieß, naja, so ganz schlimm ist es nicht. Darf man Schweinefleisch essen? Nein, ganz klar nicht. Wurde umgedacht, naja, das Schweinesteak vom Grill, ich glaube, das haben wir alle schon mal gegessen. Immer wieder alte Einsichten geprüft und neu gedacht. Ja, so kann man vielleicht sogar auch die evangelische Reformation unter Martin Luther oder auch unsere mennonitische Ursprungsgeschichte deuten. Ja, selbst bis heute haben wir solche Beispiele. Das Thema Scheidung und Wiederheirat. Da haben wir als Kirche eine theologische Reformation durchgemacht. Das Thema, dürfen Frauen predigen? Auch da gab es vor ein paar hundert Jahren ganz andere Meinungen, ja bis jetzt sogar Kirchen, die das ganz anders sehen, wie wir es sehen. Theologische Reformation. Wir merken, unsere bisherigen theologischen Einsichten kommen an Grenzen, passen nicht mehr in unseren Lebensalltag, werden auf den Prüfstand gestellt. Die Bibel wird dazu erforscht, man studiert und guckt und manchmal werden dann theologische Einsichten neu gedacht. Und das Ganze angeleitet, ja vielleicht sogar angestoßen durch den Heiligen Geist, der dann eine theologische Einsicht neu formuliert, dass man gemeinsam mit dem Heiligen Geist sagen kann, es gefällt dem Heiligen Geist und uns, Folgendes zu beschließen. Wozu dieses weite Ausholen, wirst du dich jetzt vielleicht fragen. Ich frage mich derzeit, ob wir nicht heute auch so eine theologische Reformation brauchen. Ein Neudenken alter Einsichten, angeleitet durch den Heiligen Geist, der uns anstupst und auch führt und leitet, den richtigen Weg zu finden. Ich frage mich, ob wir das nicht auch in Sicht auf das Thema Homosexualität brauchen. Denn vielleicht haben wir mit unserer alten Sicht, mit der die viele von uns und auch ich von Kinderschuhen an gelernt und geprägt bekommen haben, vielleicht haben wir damit Menschen verletzt und vielleicht sogar vom Glauben weggetrieben. Sieh mich an. Mich als Mensch hätte ich am liebsten herausgeschrien. Aber Homosexualität war das Einzige, was Menschen nur noch an mir gesehen haben. Meine christliche Gemeinschaft war immer mein sicherer Rahmen. Da habe ich mich immer zu Hause gefühlt. Aber plötzlich war es, als würde ich nicht mehr dazugehören. Einen Dialog zu führen war sehr schwierig. Es war, als gäbe es diese Barriere, die nicht durchbrochen werden könnte. wünschte, die Leute würden mich sehen wie vor meinem Coming Out. Das sind echte Aussagen von echten Menschen. Menschen, die ich kenne, die eigentlich in Mennonitengemeinden zu Hause waren, aber aufgrund ihrer Homosexualität so tief verletzt wurden. Das sind Aussagen, die mich weinen lassen. Wie können wir als Christen nur so selbstgerecht sein und in unserer Selbstgerechtigkeit andere Menschen so tief verletzen? So will ich nicht sein. Nein, so nicht. Und doch spüre ich auch in mir diese Prägung, die ich mitbekommen habe, was ich von Kindheit gelernt habe, dass Homosexualität irgendwie nicht richtig ist oder dass Gott denkt, das wäre Sünde. Und gleichzeitig lerne ich immer mehr queere Menschen, immer mehr Menschen, die homosexuell empfinden, lerne ich sie kennen, sehe, wie sie leben und lieben, wie sie Beziehung leben. Und ich frage mich, kann das wirklich so falsch sein? Braucht es nicht hier auch eine theologische Reformation, ein Überprüfen alter Einsichten, angeleitet durch den Heiligen Geist, sodass wir gemeinsam sagen können, es gefällt dem Heiligen Geist und uns, Folgendes zu beschließen? Hätten wir als mennonitische Pastorinnen und Pastoren ein Talar oder eine andere Pfarrkleidung, würde ich diese jetzt ausziehen und hinhängen. Denn ab jetzt möchte ich nicht als Pastor weiterreden, nicht in dem Amt, sondern als Erwin, als Mensch, als fragender und suchender Erwin. Denn ich bin suchend und fragend und würde da gerne ins Gespräch kommen. Mit euch. Das Gespräch suchen, im Gespräch bleiben, denn ich habe noch keine abschließende Antwort gefunden. Das nicht. Aber ich suche schon lange in dieser Frage und ich habe zumindest drei Gedanken gefunden, die ich euch heute mitgebracht habe. Wie gesagt, nicht als Pastor, sondern als suchender und fragender Erwin. Ein erster. Gemeinde darf kein Ort sein, wo Menschen verstoßen oder verurteilt werden. Wenn ich die Zitate von vorhin lese, und ich kenne die Menschen, die das gesagt haben, wenn ich mit diesen Betroffenen rede, dann werde ich zutiefst traurig. Denn wie ein roter Faden zieht sich eines durch. Mit ihrer Homosexualität haben sie in den Kirchen und Gemeinden vor allem eines erlebt: Ablehnung, Verurteilung und Ausgrenzung. Und das schmerzt mich zutiefst. Diese Geschichten zu hören, zerreißt mich. Hey, ich will lieber kein Christ sein, als Teil einer Gemeinde zu sein, wo Menschen so verletzt werden. An Jesus sehen wir doch das beste Beispiel darum, wie wir uns als Christinnen und Christen verhalten sollten, wie wir christliche Gemeinschaft sein sollten. Jesus hat sich immer den Schwächsten angenommen, den Ausgestoßenen, den Abgeschobenen und Randständigen. Zu denen ist er gekommen. Sie hat er angenommen, ihnen ist er mit Liebe begegnet, Gemeinschaft mit ihnen geteilt, ganz unabhängig davon, was er oder sie gemacht haben, getan haben oder nicht getan haben. Die erste Reaktion von Jesus waren immer die offenen Arme. Und das ist mein Bild von Gemeinde. Offene Arme. Wir als Christinnen und Christen, wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, wir sollten vor allem zuallererst, so wie Jesus, Menschen annehmen, vorbehaltlos lieben, sie willkommen heißen. egal was die anderen gemacht, getan oder nicht gemacht haben. Ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt. Die Bibel ist nicht so eindeutig, wie ich dachte. Wenn wir unsere theologischen Einsichten überprüfen, dann habe ich für mich den Anspruch, ich will das anhand der Bibel machen. Ich verstehe die Bibel als Gottes Wort und damit Richtschnur für unser Leben bis heute. Also habe ich mich dran gemacht und gesucht und geforscht. Was steht in der Bibel zum Thema Homosexualität? Nun, es sind nur 4 oder 5 Stellen, wo dieses Thema überhaupt benannt wird. Und ja, wirst du vielleicht sagen, diese Stellen, die sagen alle ganz klar, das ist irgendwie nicht gut oder das ist Sünde. Ja und nein. Ja, weil die Stellen das so sagen. Nein, weil ich nicht glaube, dass das 1:1 auf heute transportiert werden kann. Warum? Ich bin bei diesem Bibelstudium auf 2 wichtige Punkte gestoßen, die mich nachdenklich gemacht haben. Wenn die Bibel damals über Homosexualität geredet hat, was hat sie damals gemeint? Dass den sexuellen Kontakt von 2 gleichgeschlechtlichen Menschen, ja, das hat sie damals gemeint, aber nicht nur. Die Bibel hat unter diesem Begriff auch sexuellen Kontakt mit Kindern mit drunter gepackt, also Pädophilie. Die Bibel hat damals nicht unterschieden zwischen Homosexualität und Pädophilie. Das würden wir heute ganz klar unterscheiden. Das ist ein Riesenunterschied, ob 2 erwachsene, mündige Menschen sich entscheiden, einander zu lieben, oder ob das ein Erwachsener mit einem Kind entscheidet. Wenn die Bibel also sagt, das ist schlecht und wir das einfach nehmen und auf heute sagen, das ist immer noch schlecht, dann stimmt das so nicht. Weil die Bibel damals was anderes meinte, wie wir heute meinen. Erster Punkt. Und das zweite war die Lebenswirklichkeit damals. Damals gab es keine ledigen, alleinstehend lebenden Menschen. Entweder man lebte bei den Eltern und war noch jung, und sobald du heiratsfähig warst, warst du verheiratet. Und es gab auch keine homosexuell lebenden Paare. Das Ausleben von Homosexualität war also immer Ehebruch. Die Bibel spricht sich ganz klar für die Ehe aus, bis heute, und da würde ich zustimmen. Aber spricht sich damit die Bibel gegen Homosexualität aus oder gegen den Ehebruch? Ich weiß es nicht. Diese Stellen von damals einfach so herzunehmen und zu sagen, Homosexualität ist Sünde, das ist zu kurz gegriffen, merke ich. Das ist kein solides Bibelstudium. Das darf man, finde ich, so nicht sagen. Das ist komplexer und nicht so eindeutig. Ein dritter Punkt. Ich wünsche mir einen geistgeleiteten Prozess. Und wahrscheinlich würde ich jetzt meinen Talar, den ich ja nicht habe, zum Glück, wieder anziehen. Denn das kann ich auch als Pastor unterschreiben. Das ist mein Wunsch. Als Erwin und als Pastor. Ich wünsche mir einen Prozess, der geistgeleitet wird. Durch den Heiligen Geist. Dass wir am Ende sagen können, es gefällt dem Heiligen Geist und uns, das zu beschließen. Nicht als Kirchenkonzil, nicht als Ergebnis langer Diskussionen, wo wir irgendeinen Schlagabtausch machen, nein, Gott bewahre, bloß nicht. Sondern vielleicht mehr als ein gemeinsames Unterwegssein, angeleitet durch den Heiligen Geist, bei dem wir darüber ins Gespräch kommen. Meinungen austauschen, Ängste und Hoffnungen teilen, einander stehen lassen können, ohne einander abzuhängen. Und in dieser Predigt, da erhoffe ich mir einen kleinen Anstoß in diesem Prozess. Vielleicht regt es dich ja dazu an, darüber ins Gespräch zu kommen, untereinander oder auch mit mir. Aber egal wie, ich erbitte darüber die Leitung und die Führung des Heiligen Geistes, der uns dabei den richtigen Weg zeigen möge. Und das möchte ich mit einem Gebet im Abschluss dieser Predigt machen. Heiliger Geist, heute erinnern wir uns daran, wie du vor 2000 Jahren die junge Kirche angeleitet hast, wie du ihnen geholfen hast, Wege gemeinsam zu suchen und zu finden. Und in den 2000 Jahren hast du nie aufgehört, deine Kirche zu begleiten und anzuleiten. Du wehst und wirkst, du führst, wo du willst, aber immer auf dem richtigen Weg. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt darum, dass du genau das auch tust. Hilf, dass wir im Guten miteinander sein können, auf dass wir irgendwann mal sagen können, es gefällt dem Heiligen Geist und uns, Folgendes zu beschließen. Amen. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee.